Wenn es um die größten Klimakiller geht und um besonders großen CO2-Ausstoß, dann denkt man als erstes an Autoverkehr, Heizungen oder lange Flugreisen. Woran man eher nicht denkt, Plastik. Nichts geht heute mehr ohne Kunststoff. Als Verpackung, in Elektrogeräten, in Fahrzeugen verbaut oder auch in Klamotten. Aber die Produktion und die Entsorgung von Plastik, die verursachen wirklich Unmengen an CO2.
Das Problem ist, die Plastikmenge wächst und wächst und wächst und auch die Plastikproduktion weltweit.
Die Plastikhersteller wollen das CO2-Problem lösen und versprechen klimaneutrale Lösungen. Aber kann das wirklich funktionieren? Das wollte NDR-Investigativjournalist Christian Baas rausfinden für einen Panoramafilm über vermeintlich grünes Plastik. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 10. April. Christian nimmt uns als erstes mit zu einem Dreh im März am Rheinufer.
Was man da in erster Linie sieht, sind gigantische Industrieanlagen. Das Rheinufer selbst ist auch eine Schiffsanlegestelle. Also da kommen halt regelmäßig Industrieschiffe, Tanker, aber auch Frachtschiffe an, die dort stoppen. Aber das Spannende ist, das, was auf der anderen Rheinseite ist, da ist nämlich ein gigantisches Werk, eine riesige Anlage, das ist BASF. Die haben uns nicht auf das Gelände gelassen, aber wir wollten uns mal einen Überblick verschaffen, wie groß ist BASF eigentlich, was passiert da so. Und das war schon sehr imposant. Das zieht sich kilometerlang am Rhein entlang. Das ist wirklich eine Stadt quasi in der Stadt. Da auf der anderen Rheinseite liegt nämlich Ludwigshafen. Und BASF hat dort seinen Stammsitz. Da arbeiten knapp 40.000 Menschen. Da kommen ständig Schiffe an über den Rhein. Und darunter natürlich auch mehrere Öltanker täglich, weil BASF auch wahnsinnig viel Öl als Rohstoff braucht, um daraus dann verschiedenste Chemikalien herzustellen. Es gibt dort zwei riesige Anlagen, das sind sogenannte Steamcracker, in denen das Öl dann aufgespalten wird. Die haben zusammen eine Kapazität, dass sie 2 Millionen Tonnen Öl pro Jahr verarbeiten können. Das heißt ungefähr 5.000 Tonnen Öl jeden Tag, täglich, die dort natürlich dann in irgendeiner Form angeliefert werden müssen. Da wird dann das Öl weiterverarbeitet zu Vorprodukten, die dann später Plastik werden.
Aus diesen vielen Tonnen Öl wird dann also vor allem Plastik. Christian, erklär mal, wie funktioniert das genau?
Also ganz grob funktioniert das so, dass das Öl stark erhitzt wird in Steamcrackern und da dann aufgespalten wird in Bestandteile und dann kommen verschiedene Stoffe hinten raus. Und zwar in großer Menge beispielsweise Ethylen, was dann später zu Polyethylen wird, also zu einer Plastiksorte. Oder auch andere Chemikalien, die dann aus diesem Öl gewonnen werden, die dann später zu Plastik verarbeitet werden, auch zu einem großen Teil.
Und aus diesen Plastikverbindungen, da werden dann in weiteren Schritten Produkte hergestellt. Was für Produkte aus Plastik sind das denn zum Beispiel?
Da kann man sich alles vorstellen, was um uns herum ist. Also Elektrogeräte, aber auch Autogriffe, die Kleidung, die du trägst, da wird möglicherweise auch Plastik drin sein. Also Polyethylen oder Polyamid beispielsweise, Nylon. Also ich sag mal die Turnschuhsohlen, auch das ist beispielsweise ein BASF-Produkt, was man irgendwo finden kann. Aber am Ende landet es auch in Flugzeugen oder in Windrädern oder in Sportbekleidung. Also egal, wo wir hingucken, wir werden wahrscheinlich überall Plastik sehen. Produkte, die aus dem Öl bzw. den Vorstufen des Plastiks dann später werden. Ohne Plastik ist wahrscheinlich unser modernes Leben, so wie wir es kennen, kaum vorstellbar.
Ja, ne? Also Stichwort Medizinprodukte, also Spritzen, Schläuche, Beatmungsgeräte, das sind ja wirklich Dinge, die auch Leben retten. Also eben auch Produkte, die wir wirklich brauchen im Alltag. Ne?
Ja, aber es gibt auch natürlich das Gegenteil. Also es gibt auch ganz viele Plastikprodukte, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Man muss sich nämlich auch nochmal vor Augen führen, also 40% der gesamten Plastikmenge, die weltweit produziert wird, geht am Ende in Verpackungen beispielsweise. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, brauchen wir das alles in der Form? Denn Plastik ist nicht nur ein Müllproblem, sondern es ist auch ein großes Klimaproblem. Denn um dieses Plastik herzustellen, da braucht es halt das Öl, also riesige Mengen an Öl, das erstmal auch gefördert werden muss, dann in Raffinerien aufbereitet werden muss. Und dann geht es halt in diese riesigen Chemieanlagen, wo es dann mit viel Energie, viel Hitze dann am Ende zu neuen Produkten wird. Und man braucht dafür halt auch diese ganze Energie, die ist in erster Linie im Moment aus Erdgas gewonnen noch. Und wie es dann am Ende auch entsorgt wird, weil ein großer Teil wird ja dann verbrannt am Ende. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kann man sagen, dass eine Tonne Plastik ungefähr 5 Tonnen CO2 verursacht. So, und jetzt muss man sich noch einmal vergegenwärtigen, wie viel Plastik es gibt weltweit. Das sind im Moment wahrscheinlich weit über 400 Millionen Tonnen pro Jahr, die produziert werden. Vielleicht gehen wir schon in Richtung 500 Millionen Tonnen. Das heißt, über 2 Milliarden Tonnen CO2, die durch die Plastikproduktion und den Plastikgebrauch pro Jahr im Moment weltweit entstehen. Und das ist ungefähr doppelt so viel, wie der weltweite Flugverkehr verursacht. Und das Problem ist, es wird auch immer mehr. Also die Plastikmenge wächst und wächst und wächst und auch die Plastikproduktion weltweit.
Wie geht denn so ein Chemiekonzern wie BASF damit um, dass die Herstellung von Plastik so eine extrem schlechte CO2-Bilanz hat?
BASF bestreitet nicht, dass die Plastikproduktion ein Klimaproblem darstellt. Im Gegenteil, sie sagen halt, wir wollen dieses Problem lösen. Wir haben ja auch das große Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also das betonen sie auf Jahreshauptversammlungen, das steht in den Geschäftsberichten. Plastic needs to change. Aber das zeigen sie auch beispielsweise in Videos, die sie im Internet verbreiten. But the responsibility isn't yours alone. It's ours too. We believe plastics can be part of a sustainable future. So we're driving change. Da sieht man dann halt, wie BASF dieses Ziel erreichen möchte. Da werden die strategischen Ziele dann auch sehr emotional zum Teil dann präsentiert. Solving the plastic challenge is a journey we're all on together. At BASF, we're making that journey go faster. Also es gibt beispielsweise auch in Europa von der Chemieindustrie eine Transition Roadmap, wie es so schön heißt, also einen Pfad, wie man hin zu Klimaneutralität im Jahr 2050 kommen kann. Das ist so die Idee.
Ja, Klimaneutralität, das hört man immer wieder, diesen Begriff. Was ist damit gemeint?
Ein ganz plumpes Beispiel. Ich verursache 10 Tonnen Treibhausgase und kann dann beispielsweise diese Treibhausgase dadurch kompensieren oder ausgleichen, indem ich halt Sachen anwende, die halt CO2 aus der Luft wieder entnehmen und beispielsweise einspeichern. CCS ist da so ein Stichwort.
Also CCS steht hier wofür?
CCS steht für Carbon Capture and Storage. Also das heißt, dass man CO2 aus der Luft entnimmt und einspeichert. Irgendwo im Boden, in tiefen Gesteinsschichten oder unter dem Meer. Wenn ich halt genauso viel CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehme und dauerhaft einspeichere, bin ich halt treibhausgasneutral im Idealfall.
Also neutral bedeutet plus minus null am Ende?
Genau.
Also neutral rechnen ist ein Ansatz, den BASF und andere Unternehmen in der Industrie verfolgen. Welche konkreten Lösungsansätze haben die Unternehmen denn? Solving the plastic
challenge. Möglichst viel von der Energie, die nötig ist, um das Plastik herzustellen, muss halt aus erneuerbaren Energien kommen. Aber das allein reicht natürlich nicht, weil man ja auch den Rohstoff, das Erdöl, ersetzen muss, aus dem das Plastik hergestellt wird. Und dafür gibt es 3 Möglichkeiten. 2 kennen wir. Das eine ist halt so das klassische mechanische Recycling, also beispielsweise mit diesen PET-Flaschen, den Plastikflaschen, die wir alle kennen, diese Wasserflaschen. Die werden halt geschreddert, wieder eingeschmolzen, wieder zu neuem Plastik gemacht. Das ist die eine Möglichkeit.
Also dieses ganz klassische Recycling.
Genau, das ganz klassische Recycling. Da brauchst du ja dann kein neues Erdöl, um dann das Plastik herzustellen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. solange das Plastik möglichst sortenrein ist. Sobald es halt irgendwie gemischte Abfälle sind oder alles zusammen sogar in einem Produkt verbunden ist miteinander, dann funktioniert das mechanische Recycling nicht. Deswegen sagt man auch, okay, vielleicht ist eine Möglichkeit noch eine zusätzliche Bioplastik. Also das heißt, Plastik letztlich aus nachwachsenden Rohstoffen, also aus Pflanzen oder aus Holzresten. Pflanzen können beispielsweise Mais sein. Aber das Problem ist, da braucht man natürlich die Fläche dafür, um das anzubauen und auch natürlich Düngemittel, Wasser etc., Pestizide. Und es konkurriert dann auch mit dem Nahrungsmittelanbau. Grob geschätzt sind es höchstens 1% des weltweiten Plastiks, das so biobasiert hergestellt wird. Und jetzt kommt halt die dritte Möglichkeit ins Spiel, das, was halt die chemische Industrie auch sehr, sehr stark in den vergangenen Jahren beworben hat. Da geht es um sogenanntes chemisches Recycling. Auch BASF wirbt beispielsweise dafür.
BASF entwickelt das chemische Recycling gemeinsam mit Partnern weiter, um den im Kunststoffmüll enthaltenen Kohlenstoff in Kreislauf zu führen und neue Produkte herzustellen.
Das sei wirklich jetzt eine Möglichkeit, um noch deutlich mehr Kohlenstoff, Plastik wiederzuverwenden.
Zum Beispiel zur Produktion von Outdoor-Hosen, Verpackungen oder Autoteilen.
Und das sei ein wirklich großer Schritt in Richtung der Kreislaufwirtschaft und damit halt auch dann der Klimaneutralität.
BASF. We create chemistry.
Wenn es also darum geht, das Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden, egal wie viel Plastik die Industrie dann herstellt, dann ist die Lösung von BASF und anderen offenbar dieses sogenannte chemische Recycling. Um zu verstehen, warum, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, was das überhaupt ist. Christian, was steckt dahinter?
Ja, chemisches Recycling, das ist eine Methode, wo halt letztlich nicht das Plastik wieder 1:1 verwendet wird, sondern in eine Vorstufe zurückverwandelt wird, also beispielsweise in Öl. Man hat dann das Plastik, das wird erstmal auch klein geschreddert und kommt dann in einen Reaktor. Und in diesem Reaktor sind dann ein paar hundert Grad und unter Luftabschluss vergast das Plastik, wird wieder zu Gas und wird dann abgekühlt und am Ende kommt wieder ein Öl raus.
Okay.
Und das sieht halt auch genauso aus wie Erdöl, wenn es sauber ist, also wenn es einigermaßen gut aufgereinigt ist, hat man da ein Öl, was man theoretisch auch wieder verwenden kann, um daraus wieder Plastik zu machen.
Also man macht nicht aus altem Plastik wieder neues Plastik, sondern aus dem alten Plastik erstmal noch die Vorstufe Öl.
Genau.
Warum soll jetzt dieses chemische Verfahren besser sein fürs Klima? Also warum ist denn Öl besser?
Es ist nicht besser erstmal fürs Klima. Besser wäre auf jeden Fall das mechanische Recycling. Aber es gibt halt bestimmte Plastikarten, wo das mechanische Recycling nicht funktioniert.
Ist denn chemisches Recycling besser als mechanisches Recycling?
War besser oder schlechter, würde ich nicht sagen. Das ist eine Ergänzung.
Wir waren bei Pyrum, das ist eine kleine Firma im Saarland, in Dillingen an der Saar. Und da hat auch BASF einen gewissen Anteil, die sie daran halten. Die haben halt Geld investiert, sind Anteilseigner. Und Pyrum stellt halt Öl für BASF tatsächlich her, was dann in den Anlagen von BASF am Ende landet. Und Pyrum macht chemisches Recycling mit Altreifen.
Also alten Autoreifen, oder?
Wenn man sich die Anlage dort ansieht, sind es halt große Berge an LKW- und PKW-Reifen, die dort sind.
Also die LKWs werden gewogen, werden dann hier abgekippt und dann sitzt halt eben jetzt einer hier im Bagger und sortiert. PKW-Reifen, LKW-Reifen. Also in der Stunde sind es ungefähr 600 Reifen.
Das hat uns halt auch der Unternehmenschef Pascal Klein da selbst auch erzählt.
Man kann Reifen ja ein zweites Leben geben. Manchmal sogar ein drittes. Aber irgendwann ist fertig. Und sobald in so einem Reifen ein Stahldraht gebrochen ist, ist der Reifen nicht mehr nutzbar und kommt zu uns.
Bei Pyrum selbst sagen sie, das funktioniert super mit unseren Altreifen, weil wir da immer denselben Abfallstrom haben. Das ist immer dieselbe Sorte von Abfall.
Klar macht jeder Reifenhersteller so sein eigenes Süppchen. Also so ein bisschen eigene Gewürze, bessere Traktion, leisere Abrollgeräusche. So, aber das Schöne beim Reifen ist, die Grundmischung von einem Reifen ist immer grob die gleiche.
Wir wissen ganz genau, was hier ankommt, wie das zusammengesetzt ist und wie das im Reaktor dann am Ende reagiert. Wenn halt ganz viel unterschiedliche Plastiksorten da drin sind oder die auch noch verschmutzt und feucht sind und so weiter, dann ist das viel, viel schwieriger vorhersehbar, was dort in diesem Reaktor an chemischen Prozessen dann wirklich abläuft. Und am Ende ist auch das Öl teils dann noch sehr stark verdreckt und muss dann noch aufwendig aufbereitet, gereinigt werden, wenn das überhaupt möglich ist. Und es entstehen wirklich höchst giftige, toxische Substanzen, die dann auch als Sondermüll entsorgt werden müssen bei diesen Verfahren. Das ist alles sehr, sehr aufwendig und extrem schwierig zu kontrollieren, technisch tatsächlich.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also mir ist die Mischkunststoffgeschichte zu heiß. Also ich als Unternehmer würde mich da nicht dran trauen. Wir haben es im Labor ausprobiert, aber wir haben auch viel kaputt gemacht im Labor damit.
Wenn man jetzt auf das gesamte Bild schaut, ist natürlich das Hauptproblem, dass es nicht wahnsinnig viel ist, was da hinten rauskommt. Also so viele Altreifen gibt es nicht, dass man damit BASF komplett versorgen könnte.
Diese Steamcracker, die die BASF hat, das sind gigantische Maschinen. Ich meine, wir müssten, ich glaube, 5-6 Jahre Öl sammeln, um den Tag zu betreiben. Das heißt, die BASF gibt unser Öl nur dazu.
Also, wenn die bei der Firma Pyrum 5-6 Jahre lang Autoreifen zu Öl umwandeln, und dann reicht das gerade mal aus für die Ölmenge, die BASF an einem Tag braucht. Das klingt für mich jetzt so als Laie nicht nach der Lösung. Wie effizient ist das dann überhaupt? Wie schätzen das die Experten ein, mit denen du gesprochen hast?
Es gibt da unterschiedliche Aussagen. Einige Forscher sagen, es kann für eine kleine Nische an Plastikabfällen eine gute und sinnvolle Geschichte sein, weil ansonsten wird das Plastik halt komplett verbrannt. Andere sagen, da wird so viel Energie für benötigt und das ist grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass das A, technisch wahnsinnig schwierig ist. Es ist teuer, also dieses Öl, was hinten rauskommt, ist auch teurer als das frische Erdöl aus der Erde.
Ah, okay.
Und das nächste Problem ist halt, dass es halt technisch einfach noch nicht so richtig funktioniert, wie es theoretisch sich vielleicht toll anhört. Wir waren hier in Hamburg-Harburg an der Technischen Uni. Da ist Kerstin Kuchter, die stellvertretende Direktorin, und die forscht seit Jahrzehnten, vor allen Dingen halt auch zum chemischen Recycling, und guckt sich das seit Jahrzehnten an, welche technologischen Entwicklungen es da gibt. Und die sagt, im Moment ist das alles nicht wirklich beherrschbar und nicht kontrollierbar, was dort in diesen großen Anlagen passiert. Und deswegen gibt es davon auch nicht wahnsinnig viele bislang.
Die Industrie setzt aber auf solche Anlagen für das chemische Recycling, um klimaneutral zu werden bei der Plastikproduktion. Können BASF und andere Unternehmen so ihr Versprechen einhalten?
Wir haben dieses Versprechen dann mal unter die Lupe genommen und haben halt eine sehr umfassende Marktanalyse gemacht, geguckt, welche Projekte für chemisches Recycling gibt es denn tatsächlich in Europa? Wie viele Werke wurden in den vergangenen Jahren gebaut? Wie viel können die produzieren? Wie viel kommt wirklich real dabei raus? Und Plastics Europe hat halt gesagt im Jahr 2021, wir wollen jetzt 2025 1,2 Millionen Tonnen Kunststoffe mit chemischem Recycling gewinnen.
Plastics Europe, das ist der Verband der Kunststofferzeuger,
wo auch BASF beispielsweise drin sind und ganz viele andere große Konzerne, die vertreten halt letztlich Hunderttausende Mitarbeitende in Europa. Mhm. Und am Ende muss man sagen, war das schon ziemlich ernüchternd. Also wir haben uns annähernd oder roundabout 100 Projekte in ganz Europa angesehen, ganz viele Veröffentlichungen dazu analysiert, mit Marktanalysten gesprochen, mit Wissenschaftlerinnen etc. Und am Ende muss man sagen, wahrscheinlich kommen höchstens ein paar 10.000 Tonnen Plastik aus solchem chemischen Recyclingverfahren raus. Also weit, weit entfernt von dem ursprünglichen Versprechen von 1,2 Millionen Tonnen.
Also, das passt nicht so richtig zusammen, das Versprechen und das, was dann letztendlich rauskommt. Plastics Europe hat aber dann 2023 auch schon mal ihr Ziel reduziert von 1,2 Millionen Tonnen auf 900.000 Tonnen CO2. Was sagen die Plastikhersteller zu euren Recherchen?
Ja, also wir haben mit Plastics Europe, mit der Hauptgeschäftsführerin für Deutschland, mit Christine Bunte, darüber gesprochen. Und sie hat dann auch eingeräumt, dass das alles noch nicht so weit ist, wie ursprünglich erhofft.
Wie groß ist heute der Anteil an Plastik, das aus chemischem Recycling produziert wird? Aktuell ist der noch sehr klein. Das ist im Bereich von unter 1% tatsächlich.
Ihr Verband hatte gesagt, dass in diesem Jahr oder bis zu diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik durch chemisches Recycling hergestellt werden sollte. Nach Ihren eigenen Informationen liegen Sie nicht mal bei 100.000. Ist das richtig?
Die aktuelle Zahl muss ich tatsächlich auch noch mal nachschauen. Ich sehe aber auch, dass die Entwicklungen oder auch die Hoffnungen, die man hatte, aktuell noch nicht erreicht wurden.
Das hat Kostengründe, das ist einfach teuer und deswegen gibt es auch eine geringe Nachfrage nach solchen recycelten Material oder Kunststoffen, die aus recycelten Materialien dann neu produziert worden sind.
Wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt, die man in der Zukunft noch ausbauen muss.
Und deswegen seien die jetzt noch lange nicht so weit, wie sie ursprünglich mal erhofft hatten.
Christine Bunte, die wir hier gehört haben, die spricht als Hauptgeschäftsführerin vom Verband Plastics Europe für die gesamte Industrie. Was sagt denn speziell BASF? Also das ist ja der weltweit größte Chemiekonzern. Du hast ja anfangs schon gesagt, da durftet ihr nicht auf deren Gelände in Ludwigshafen drehen. Haben die euch ein Interview gegeben?
Wir haben da wirklich über Wochen, Monate angefragt, immer wieder auch, ob wir mit denen darüber sprechen können. Am Ende haben sie uns aber nur eine schriftliche Stellungnahme gegeben und ich will es mal einmal ganz kurz vorlesen, damit ich es korrekt mache. Also sie seien trotz einiger Herausforderungen entschlossen, fossile Rohstoffe durch recycelte Ressourcen zu ersetzen. Und das Unternehmen sei überzeugt, dass halt chemisches Recycling als ergänzende Lösung zum mechanischen Recycling die Gesamtrecyclingquoten erheblich steigern könne. Wie das genau funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar, weil tatsächlich, wie gesagt, bislang nur sehr wenige Anlagen überhaupt in Europa vorhanden sind, die Recyclingmengen extrem gering sind. Und wenn man jetzt nochmal konkret auf BASF beispielsweise schaut, die hatten mal gesagt, sie wollen jetzt im Jahr 2025 250.000 Tonnen Rohstoffe aus recycelten Materialien einsetzen. De facto sind es ungefähr 11.000 gewesen, jetzt im vergangenen Jahr. Das heißt, 0,04% der gesamten Rohstoffe, die BASF eingesetzt hat im vergangenen Jahr, waren aus recycelten Abfällen.
Damit liegen Sie weit unter Ihren selbstgesteckten Zielen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass Sie diese Ziele doch noch erreichen? Wie viel hat BASF denn schon investiert in diese Anlagen für chemisches Recycling?
Wir haben gefragt bei BASF, was sie denn jetzt investiert haben. Und sie haben gesagt, sie hätten halt insgesamt einen dreistelligen Millionenbetrag in solche Recyclingmethoden investiert. Allein 16 Millionen haben sie beispielsweise in ein Startup mal gesteckt. Das wissen wir aus Geschäftsberichten. Aber tatsächlich auf der anderen Seite, in China bauen die gerade ein Werk, das gigantisch groß ist, wo in Zukunft dann auch wieder Millionen Tonnen Erdöl zu Plastik umgewandelt werden sollen. Dort investiert China zusammen mit dem staatlichen Ölkonzern Sinopec rund 10 Milliarden Euro in diesen neuen Standort. Das heißt, diese Zuwächse an neuem Plastik sind halt am Ende im Moment viel, viel größer als das, was man durch chemisches Recycling dann auf der anderen Seite kompensieren könnte. Also die Prognose ist, dass sich die Plastikmenge in den nächsten Jahren weiter deutlich erhöhen wird. Und zwar laut einer OECD-Prognose bis 2060 um den Faktor 3. Also das heißt, 2060 wird wahrscheinlich dreimal so viel Plastik pro Jahr produziert wie heute.
Und das wird dann natürlich eben nicht aus recyceltem Öl hergestellt, sondern aus Erdöl. Und damit wird dann auch wieder wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen.
Genau. Also es ist wirklich unmöglich, wenn diese Menge an Plastik weiter so wächst, das alles durch Recycling zu ersetzen. Das Ziel Klimaneutralität, das ist natürlich wahnsinnig schwer zu erreichen. Und wir haben da auch mit Helmut Maurer zum Beispiel drüber diskutiert. Der ist Jurist, Professor und hat bei der EU gearbeitet bis 2022, war dort auch zuständig für die Chemiepolitik und für strategische Entscheidungen, hat an Strategiepapieren zur Plastikpolitik mitgearbeitet. Und der hat uns auch gesagt, dieses ganze Konzept des chemischen Recyclings ist aus seiner Sicht eine einzige Image-Kampagne.
Es geht darum, den Menschen weiß zu machen, dass chemisches Recycling ein Problem lösen kann, das mechanisches Recycling noch nie lösen konnte, auch in Zukunft nicht lösen wird. Und dass die Überproduktion von Plastik kein Problem darstellt, weil wir ja jetzt advanced chemisch oder irgendwie recyceln können. Das war nicht wahr, ist nicht wahr, wird auch nie wahr werden. Das müssen die Bürger wissen.
Dieses chemische Recycling, das sei letztlich Augenwischerei.
Aber Klimaneutralität ist ja jetzt auch nicht nur so ein Ziel, was die Unternehmen sich selber setzen, sondern es ist ja auch eine politische Vorgabe der EU. Wenn man jetzt hört, Firmen aus der EU wie BASF, die können dann einfach im Ausland, zum Beispiel in China, eben nicht klimaneutral Plastik herstellen, dann können die ja eigentlich Vorgaben umgehen. Bräuchte es dann für sowas weltweite politische Vorgaben?
Naja, also ich muss jetzt an der Stelle, das sind gleich mehrere Sachen.
Genau.
Also A, BASF sagt, sie wollen klimaneutral weltweit werden. Mhm. Also auch in China und sonst wo. Also das ist deren Ziel und sie sagen auch, trotz des Wachstums können wir das hinbekommen. Das ist das, was BASF dazu sagt. Und dann ist die Frage der politischen Rahmenbedingungen.
Die EU-Kommission will Europa weltweit zum Vorreiter beim Klimaschutz machen.
Mit dem Green Deal, der verabschiedet wurde.
Bis 2050 soll die EU klimaneutral handeln, also den CO2-Ausstoß drastisch senken und verbleibende Emissionen ausgleichen.
Natürlich sind hier die politischen Vorgaben erstmal per se strenger und weisen in die richtige Richtung, aber ob das dann am Ende wirklich so kommt und ob das auch ausreicht, um jetzt, sage ich mal, das eigentliche Ziel, nämlich die Erderhitzung zu begrenzen, dann wirklich dafür dann auch ausreichend ist, das sind natürlich alles sehr, sehr schwierige, große Fragen. Das ist nicht manifestiert.
Es gab doch aber auch einen weltweiten Plastikgipfel, gar nicht lange her, Ende vergangenen Jahres in Südkorea. Da wurde weltweit darüber beraten, wie man auch die Plastikproduktion reduzieren kann. Was kam denn da raus?
Kein richtiges Abkommen, weil es dann doch einen Dissens, einen Streit gab, vor allen Dingen zwischen den erdölproduzierenden Staaten auf der einen Seite und einem großen Teil der Welt auf der anderen Seite. Nämlich der große Streitpunkt war, ob es so eine Art Obergrenze für die Plastikproduktion geben soll. Und da haben sich die erdölproduzierenden Staaten dagegen gewehrt. Und deswegen ist es nicht zu einem Abschluss gekommen. Aber diese Verhandlungen, die sollen jetzt weitergeführt werden. Im Sommer jetzt gibt es nochmal eine weitere Verhandlungsrunde. Die wird dann in Genf sein. Ob dann am Ende tatsächlich ein globales Plastikabkommen mit einer Obergrenze bei rauskommt, ist sehr fraglich. Also ich glaube da nicht so richtig dran, nach all den Gesprächen, die ich dazu auch geführt habe, dass es am Ende wirklich eine Begrenzung der Plastikproduktion geben wird.
Wie könnte man dann denn doch Klimaneutralität herstellen?
Naja, egal mit wem man spricht, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, wir müssen einfach insgesamt weniger Plastik produzieren. Und man sieht aber, dass man sich am Ende, und da geht es jetzt auch bei uns, bei dieser Plastikrecherche vor allen Dingen darum, zu sagen, okay, wir müssen uns auch in gewisser Weise ehrlich machen. Es ist nicht so, dass es einfache technologische Lösungen für die großen Probleme gibt in Bezug auf das Klima, sondern dass man auch ehrlich kommunizieren muss, dass man halt sagen muss, was wir hier im Moment mit unserem Konsum verursachen, hat Folgen. Und diese Folgen kann man nicht ausblenden und man muss darüber nachdenken, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu reduzieren. Aber das muss ja nicht automatisch eine schlechtere Lebensqualität dann darstellen. Sondern es geht ja dann darum, bestimmte Dinge vielleicht durch andere zu ersetzen und auf der anderen Seite halt vielleicht Dinge länger zu benutzen und den Wert davon auch anzuerkennen, dass man halt jetzt nicht dann den Einwegbecher hat, den man dann gleich in den nächsten Mülleimer schmeißt, sondern dann vielleicht auch etwas hat, was man mehrfach benutzen kann und sich daran dann auch vielleicht erfreut sozusagen. Mhm. Und das heißt, wenn es eine Mehrheit der Menschen gibt, die sagt, wir wollen tatsächlich andere Regeln, dann wird es sich auch in Politik irgendwann widerspiegeln. Also es gibt ja auch schon erste Ansätze, also in der EU beispielsweise Verbote von bestimmten Einwegplastiksorten, aber das ist halt alles noch sehr marginal in einem sehr kleinen Rahmen. Aber natürlich ist das möglich, dass man da auch mehr bewegt. Aber es ist halt so, dass niemand gerne das Wort Verzicht hört, dass niemand gerne auf erstmal einen bestimmten Wohlstand, den wir hier erreicht haben, verzichten möchte und dass man auch an bestimmten Gewohnheiten halt festhängt. Auch wenn vielleicht das Leben gar nicht unbequemer oder schlechter ist oder sowas, wenn man jetzt in bestimmten Bereichen vielleicht ein bisschen weniger konsumiert. Aber man ist jetzt natürlich an dieses Niveau, an diese Art zu leben, schon sehr gewohnt und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und deswegen tun wir uns halt wahnsinnig schwer, da diese eingeschlagenen Pfade zu verlassen.
Christian, vielen Dank dir.
Ja, gar nicht für. Ich bedanke mich auch.
Was ist dran am Plastikrecycling? Dazu hat NDR-Investigativjournalist Christian Baas einen Film für Panorama gemacht. Zusammen mit Oda Lamprecht, Verena von Ondarza und Nils Naber hinterfragt er das Versprechen der Industrie, im großen Stil klimaneutrales Plastik zu produzieren. Den Link zum Film findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Marie-Noelle Zwieler, Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da geht es bei 11KM um sogenannte Active Clubs. Nach außen geben die sich als reine Kampfsporttrainingsgruppen. Tatsächlich geht es nach Experteneinschätzung aber um weitaus mehr. Sicherheitsbehörden warnen vor neuen rechtsextremen Netzwerken. Und hier noch ein Podcast-Tipp, Das Wissen, der tägliche SWR-Podcast. Warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Wie leben Diebinnen im 18. Jahrhundert? Und was steckt hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer? Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt Erkenntnisse, um die drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu beantworten. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.